jeder etwas mitnehmen kann heute. Gib uns dazu deine Gnade. Amen. Ich lese es vor. Der Wochenspruch, der hieß ja, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das nicht aus euch ist, es ist Gottes Geschenk, Gnade. Und davon handelt letztlich auch dieser Abschnitt, den der Apostel Paulus nach Korinth geschrieben hat. Wir können nur bei Gott ankommen, Rettung erleben, wenn wir durch Glauben seiner Gnade vertrauen. Und das hängt mit dem Kreuz Christi zusammen. Jetzt dieser Text. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben bei Jesaja: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Ich will anfangen mit einem Zitat von Uwe Holmer. Den Namen habt ihr alle schon mal gehört. Das ist der Mann, der während der Wende den Erich Honecker und seine Frau aufgenommen hat, eine Zeit lang. Ein Pfarrer, inzwischen 92 Jahre. Er macht sich Sorgen um das, was heute in vielen Kirchen verkündigt wird. Er vermisst da die Botschaft vom Kreuz Jesu Christi. Jetzt zitiere ich mal. Sorgen, dass wir viele Predigten hören, die sich nur auf diese Welt und unser irdisches Leben beziehen. Wir hören Predigten über Klimagerechtigkeit, über Umweltschutz und sparsamen Umgang mit den Rohstoffen der Erde oder eben allgemein über Mitmenschlichkeit. Das ist weithin der Inhalt vieler, wenn nicht gar der meisten Predigten in unseren Kirchen. Ich sage mal in Klammern, Gott sei Dank, ist es in Klingenthal nicht ganz so. Holmer weiter, ich erinnere mich an eine Predigt über das biblische Thema Tut Buße. Es wurde erklärt, Buße heißt Umkehr. Und dann hieß es, wir müssen alle umkehren, deshalb habe ich die Verpackung von meinem Eiereinkauf zurückgegeben zur Wiederverwendung. So sparen wir Rohstoffe. Da kann ich nur den Kopf schütteln über meine Kirche. Es kommen Menschen in den Gottesdienst mit ihrem ruhelosen Gewissen, mit der Frage nach dem Sinn des Lebens oder mit ihrer Todesangst und der Frage nach dem ewigen Leben, ja mit ihrer Suche nach Gott. Sie bleiben damit aber allein und gehen enttäuscht weg. Also wer mal woanders war in Gottesdiensten oder sicherlich auch in manchen Fernsehgottesdiensten, dem ist das vielleicht auch aufgefallen, dass die Predigten, besonders vielleicht sogar die evangelischen, manchmal gar nicht viel anders klingen als grüne Politik. Das ist ja nichts Schlechtes für die Umwelt, sich einzusetzen. Aber das kann doch eigentlich nicht das wichtigste Thema in der Kirche sein. Wenn wir Paulus fragen, was hat dem Pfarrer Holmer oder anderen gefehlt, wird er antworten mit unserem Text, das Wort vom Kreuz. Es ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und so will ich jetzt diesen Abschnitt mal folgendermaßen gliedern. Erstens, es geht nicht ohne die Kreuzesbotschaft. Zweitens, menschliche Klugheit kontra Gottes Weisheit. Und dann soll es persönlich werden. Drittens, Jesu Kreuz, deine Kraftquelle, dein Plus über allen Defiziten. Den Galatern hat er das auch mal so ähnlich geschrieben, der Paulus, und hat gesagt, euch ist doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden als der Gekreuzigte. Warum seid ihr jetzt wieder so gesetzlich geworden, die Galater? Und vertraut nicht mehr auf diese Gnade. Und dann sitzen wir hier in der Lutherkirche Brunn-Döbra. Wir sehen vor uns eine Peter-Paul-Rubens-Kopie. Jesus am Kreuz, wir sehen es in unserer Kirche besonders groß und eindrücklich. Rubens hat ja bis 1640 gelebt und er war bis an sein Lebensende neben. Der hat gerne auch besondere Darstellungen des menschlichen Körpers und so gemacht. Aber er war damals der Kirchenmaler der katholischen Welt und sein erstes großes Auftragswerk 1602 war schon mal die Kreuzabnahme Jesu. Und hier sehen wir auch ein Werk eigentlich, was auf Rubens zurückgeht, nur das ist eine Künstlerin aus dem Vogtland, ich glaube aus Reichenbach, für unsere Kirche mit ihrer Hand, nicht mit Technik, kopiert hat. Damit uns das Kreuz Christi vor Augen steht. Und dann sehen wir die vier Fensterbilder, die ja alle Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes darstellen. Und in jedem Evangelium geht es doch ganz besonders darum, dass Jesus auf dieser Erde für uns gelitten hat, gestorben und dann auferstanden ist. Und das kürzeste Evangelium, das von Markus, wäre also hier da in Blau, das sagen manche, das ist eigentlich eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung. Also der Markus hat nur 16 Kapitel und die Wunder von Jesus, was er so erzählt, die dienen mehr oder weniger als Einleitung. Die Hauptsache war für ihn das, was Jesus am Kreuz für uns Menschen erlitten hat. Und jetzt, wenn wir jetzt nach hinten schauen, sehen wir in den Fenstern Martin Luther und Philipp Melanchthon. Und das war auch ihr, der Reformatorin, großes Thema. Ihr Menschen werdet nicht gerettet, wenn ihr Geld bezahlt für einen Ablass, sondern wenn ihr auf das vertraut, was Gott durch Jesus für uns alle getan hat. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, das zweifeln ja wirklich viele an, dass ein Mensch die Strafe für die ganze Welt auf sich nimmt und das dann gültig sein soll. Wie kann das sein, den Zorn Gottes, der berechtigt ist, über alle Lügen in der Welt, alle bösen Worte, alle Verbrechen, allen Betrug, allen Ehebruch, alle Kindesmisshandlungen, Kriege, Morde, Terror, den Zorn Gottes aber auch über Eifersucht, Begierden, alles Hinschauen auf Pornografie, wo manche Not damit haben, alle Untreue. Wie kann das sein, dass einer diesen göttlichen Zorn, der über der Welt eigentlich sein muss und ist, wie ein Blitzableiter über sich ergehen lässt, damit wir das nicht mehr abkriegen müssen, nicht ewig in der Hölle sein müssen, sondern die Gottesherrlichkeit erleben? Wie kann einer für alle sterben? Das Wort vom Kreuz. Also, das konnte erstens Jesus nur deshalb sein, weil wir von ihm wissen, er hat selber niemals auch nur eine Sünde getan, nicht in Worten, nicht in Taten, nicht in Gedanken. Das können wir uns nicht vorstellen, aber so wird uns Jesus bezeugt und das ist ja irgendwie auch glaubwürdig, wenn man das liest von damals. Aber der Hauptgrund, weil in Jesus, der damals als Mensch auf der Erde war, Gott selber gewesen ist, weil er wirklich der ewige Sohn des himmlischen Vaters ist. 2. Korinther 5 heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also Jesus, Gott. Gott sagt, ich müsste eigentlich die Menschheit längst ausgelöscht haben. Ich müsste ganz schlimm strafen oder sie später mal für immer von meinem Angesicht verdammen. Aber ich übernehme das selber. Ich nehme es auf mich, hat Gott gesagt. Und weil Gott in Christus war, gilt dieses, was dieser eine Mann damals am Kreuz für erlitten hat, wirklich für jeden und für jede. Das ist natürlich manchen Leuten fremd oder skandalös, und das wusste schon Paulus. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Die konnten das nicht nachvollziehen oder wollten es gar nicht erst hören. Aber den anderen, die dann schließlich gerettet werden, ist es eine selig machende Gotteskraft. Und deshalb feiern sie auch gern das Abendmahl, wo wir uns wieder daran erinnern. Und jedes Mal wird es für uns aufgefrischt, auch wenn wir heute Abend mal feiern. Da hat sich Gott selber für mich, sündigen Menschen, alle meine Fehler, die ich auch immer wieder begehe, leider geopfert. Und deshalb will er mich annehmen, als hätte ich nie was Böses getan. Das ist der Hauptinhalt unserer christlichen Botschaft, und gerade unsere Kirche hier erinnert eigentlich deutlich daran. Es geht nicht ohne die Kreuzesbotschaft. Und wenn manche Theologen heute das meinen, dass sie zum Beispiel sagen, wir sollten als Hauptsymbol der Christen nicht mehr das Kreuz nehmen, sondern die Krippe oder irgendwas anderes Niedliches, dann werden die Kirchen immer leerer, wenn das Wichtigste vernachlässigt wird. Aber hier kommen wir zu meinem zweiten Punkt: menschliche Klugheit kontra Gottes Weisheit. Dazu sagt Paulus, Gott spricht, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten? Wo die Weisen, die Wortgewaltigen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Menschliche Klugheit, die Paulus als hier etwas kritisch darstellt, gegenüber dem, was manche als Schwachheit Gottes sehen, was aber Gottes große Weisheit ist. Ein paar Sätze zum Thema Klugheit, Schlauheit, Bildung, Redegewandtheit. Das sind wichtige Sachen, die in unserem Text vorkommen. Intelligenz kommt ja von Gott, der die oberste Intelligenz des Universums ist. Jesus selber hat Wert auf Klugheit gelegt. Wir kennen doch die Geschichte vom 12-jährigen Jesus, wie der schon als Junge mitreden konnte mit den Priestern und Schriftgelehrten. Und es heißt auch, er nahm täglich zu an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus hat gerne gelernt, also nichts gegen Klugheit. Wer das verachtet, wer faul ist, der missachtet Gottes Gabe. Aber durch Klugheit, Wissenschaft und so weiter kommen wir nicht zu Gott. Man kann sich sehr schnell auch irren. Meinungen werden immer wieder mal anders. Klugheit kann uns auch stolz und überheblich machen, und sie kann andere sogar in die Irre führen. Deshalb Paulus damals: Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um. Das schreibt also nach unserem Abschnitt von heute. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen, und so weiter. Dass es damals bei den Korinthern und überhaupt in den meisten christlichen Gemeinden nicht viele Kluge, nicht viele sehr gebildete, sehr starke, einflussreiche, prominente Menschen gab, heißt ja, es gab schon welche, bloß nicht so viele. Unser jüngster Sohn, der Johannes, der ist ja jetzt Prediger in Naumburg für die landeskirchliche Gemeinschaft, und das ist eine schöne Gemeinde dort in Sichtweite zum Dom, wo ganz viele Leute hingehen in der mittleren Generation, und da sind alleine 4 Ärzte in dieser Gemeinde. Also das ist schon normal, dass es wie gesagt, Gott ist überhaupt nicht gegen Klugheit und Bildung. Er hat es erst geschaffen. Aber wer darauf alleine vertraut, der geht am Wort vom Kreuz vorbei. Das ist die große Gefahr. Und kluge Menschen sind genauso wie jeder von uns auch Irrtümern unterlegen. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Vielleicht ärgere ich jemanden von uns jetzt damit. Aber ein Beispiel, wie Klugheit auch falsch sein kann, falsch umgesetzt werden kann. Ein Informationsdienst aus Baden-Württemberg, den ich regelmäßig bekomme, schreibt: Klimaschutz eine Fiktion? Die Bundesregierung will angeblich das Klima schützen. Dazu werden große und teure Anstrengungen unternommen und sogar Wirtschaftszweige wie die Kohlekraftwerke aufgegeben. In Deutschland werden 30 Kohlekraftwerke abgeschaltet und weltweit werden 1600 neue gebaut, möglicherweise mit schlechterer Filtertechnik als in Deutschland. Das Abschalten der 30 Kohlekraftwerke wird keine Auswirkung auf das Klima haben, auf die Wirtschaft allerdings schon. Das Ganze kostet Milliarden, die der Steuerzahler aufbringen muss. Wenn Deutschland wie geplant 2045 klimaneutral sein wird und der von Deutschland verursachte CO2-Anteil derzeit 1,9% der weltweiten Emissionen null beträgt, so würde sich das Ganze auf die Erderwärmung durch CO2 nur geringfügig auswirken. Und zwar würde die Temperatur, wenn wir in Deutschland das erreicht haben, gegen einen hohen, hohen Preis 0,000653 Grad Celsius weniger ansteigen. Ich habe einfach jetzt mal Zahlen weitergegeben. Vielleicht seht ihr das, haltet ihr das trotzdem für ganz enorm wichtig. Aber kluge Menschen können auch auf der falschen Fährte sein oder einseitig etwas überbetonen, auch wenn was Gutes natürlich dran ist. Ja, menschliche Klugheit kontra Gottes Weisheit. Und deswegen schreibt Paulus: Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Es war damals ganz sehr in die griechische Philosophie. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und so komme ich jetzt zu dem, wo ich hoffe, dass jeder von uns persönlich was mitnehmen kann. Wir, die wir das Abendmahl schätzen, die wir den Gekreuzigten vor Augen haben, von dem Kreuz Jesu kommt Gottes Kraft, sagt Paulus. Und das kann man erleben. Ich bin mal ein bisschen das Neue Testament zu Hause in meiner Vorbereitung durchgegangen, auf eine ellenlange Liste gekommen von Bibelstellen, wo durch die Evangelien bis zur Offenbarung immer wieder darauf hingewiesen wird, da ist vom Kreuz Jesu die Rede, von seinem Blut, von seinem Opfer, also mit vielen verschiedenen Begriffen. Und ein bisschen was nenne ich euch jetzt mal. Also, nachdem Jesus sagen konnte, es ist vollbracht, eines seiner letzten Worte, bevor er mit einem lauten Schrei den Geist aufgab, es ist vollbracht, ist ganz viel für die Welt und für jeden von uns geschehen und wir müssen diese Kraftquelle nur auch für uns anzapfen, indem wir wirklich ihm danken für seinen Kreuzestod. Also, 1. Johannes 2. Da schreibt der Apostel Johannes: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Als Jesus dein Fürsprecher, dein Anwalt, weil er sich für dich und mich geopfert hat. So zählt das bei Gott. Und wenn wir leider wieder was gemacht haben, was nicht gut war, dürfen wir hingehen im Gebet und sagen: Herr, setzt du dich für mich ein, du warst mein Sühnopfer, vergib mir das jetzt bitte wieder. Und auf einmal wird unser Gewissen entlastet. Ein zweites. Als Petrus das Evangelium zum ersten Mal vor einer nicht-jüdischen Zuhörerschaft predigt in Caesarea, erzählt er einfach auch die Jesus-Geschichte, was er und die anderen Jünger erlebt haben. Und nachdem er auch von der Kreuzigung Jesu gesprochen hat und der Auferstehung, kommt auf einmal der Heilige Geist über die alle, die zugehört haben. Es passiert unter diesen heidnischen Leuten, Freunde des Römerhauptmanns von Caesarea Cornelius, kommt der Heilige Geist wie ein zweites Pfingsten. Und sie werden erfüllt von der Kraft Gottes und spüren seine Nähe und lassen sich danach dann bald auch taufen. Das heißt, wenn wir von Jesus sprechen, von seinem Opfer, dann kann der Heilige Geist uns erfüllen, Gottes Kraft und Gottes unsichtbare Nähe. Ein drittes, was Jesus getan hat, nimmt uns die Angst vor dem Tod. Römer 5. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Denn es ist ja so, als wir noch Gottes Feinde waren, hat Gott uns wieder mit sich versöhnt durch den Opfertod seines Sohnes. Und das bedeutet dann auch, dass wir erst recht, wo wir jetzt mit ihm versöhnt sind, durch sein Leben das Heil erfahren. Also, vielleicht kommen wir alle mal in eine Situation, wo wir Angst vor dem Sterben kriegen. Aber wer das glaubt, dass das unschuldig vergossene Blut Christi uns vor Gott gerecht macht, der kann hinüberwechseln in die andere Welt und weiß, Gott wirft mir nichts mehr vor. Jesus hat es für mich getan. Ich denke an eine Frau, da bin ich mal nachts hingerufen worden, weil sie im Sterben lag. Und die war gläubig, die kam auch gerne in den Gottesdienst. Aber das Sterben fiel ihr schwer. Sie konnte auch nicht mehr reden, aber irgendwie hat sie mich noch gehört. Ich habe am Bett gebetet, aus der Bibel und aus dem Gesangbuch vorgelesen und habe gemerkt, wie sie schwer geatmet hat, eine ganze Zeit, wie es in ihr gekämpft hat. Und dann habe ich das Lied aufgeschlagen, was manche durch die Beerdigungen kennen, Jesus, meine Zuversicht. Und da sind so schöne Verse drin. Und auf einmal habe ich gemerkt, die Züge entspannten sich, ein Ausatmen, und die Frau ist selig hinübergegangen in die andere Welt. Ihre Seele ist zu Gott gekommen. Ein weiterer Gedanke, Flüche verlieren ihre Macht. Manche Menschen haben so den Eindruck, mir geht immer alles schief, irgendwas ist da, durch irgendwas bin ich wie unter einem Fluch. Im Galaterbrief steht, der Messias oder Christus hat uns jetzt aus diesem Fluch, der durch das Gesetz kommt, herausgeführt. Das hat er dadurch getan, dass er selbst für uns zum Fluch wurde. Auch das steht schon in Gottes Buch geschrieben, im Alten Testament, verflucht ist jeder, der an dem Holzbalken aufgehängt wird. Weil Christus den Fluch am Kreuz getragen hat, können wir frei werden von jedem Fluch, der uns vielleicht belastet. Jetzt muss ich ein bisschen kürzen. Freiheit von Menschenfurcht habe ich entdeckt. Durch dieses Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Man muss nicht mehr Angst haben, wie andere über uns denken. Man kann innerlich frei sein. Dann dadurch, dass Jesus alles auf sich genommen hat und weil er der Sohn Gottes war, das tun konnte für die ganze Welt, haben wir auch die Möglichkeit, für Krankenheilung zu beten. Es heißt einmal bei Matthäus, als Jesus in Kapernaum war, da brachten sie ganz viele Besessene und viele Kranke zu ihm. Und er heilte sie, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Auch das kann man im Glauben erfassen. Herr, ich muss die Krankheit vielleicht jetzt nicht mehr allzu lange weitertragen oder vielleicht gar nicht mehr. Oder ich empfange zumindest einen ganz starken Trost. Denn du warst schon so hingerichtet und entstellt für mich. Du hast die Krankheit eigentlich schon getragen. dass dadurch sind ganz viele Menschen gesund geworden, als sie so gebetet haben. Befreiung von Begierden und Süchten, innere Ruhe und Frieden können wir bekommen, dämonische Belastungen müssen verschwinden. Und jetzt bin ich beim letzten, das Zehnte, was ich mir rausgeschrieben habe. Auch in schwerer Bedrängnis, vielleicht, wir wissen nicht, ob es mit Corona wieder voll weitergeht im Herbst, wir wissen nicht, was überhaupt diese Endzeit noch bringt. In der Offenbarung heißt es, dass also der Feind Gottes, der Teufel, der uns auch vor Gott immer wieder verklagen will, tüchtig wütet in der Welt am Ende. Aber da sind Menschen, die sind durchgekommen. Und da heißt es, sie haben diesen Verkläger besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat, Jesus Gottes Lamm. Und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten, bereit auch dafür zu sterben. Also auch durch schwerste Zeiten dürfen wir im Blick auf den Gekreuzigten, der uns vorangegangen ist, durchkommen. Und so solltest du also wirklich nicht zu denen gehören, die den Tod von Jesus uminterpretieren oder nicht viel damit anfangen können. Du darfst Gottes Kraft erleben, Hilfe empfangen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.